Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, jetzt auch einmal die Gemeinde kennenzulernen. Wir waren ja schon mal zu einem Seminar hier und jetzt haben wir mal die ganze Gruppe hier. Danke auch für den wunderbaren internationalen Lobpreis. Ja, da ist schon Schmackes damit, da ist schon ein Touch drin. Und dass ihr hier eine internationale Gemeinde seid, das sieht man auf den ersten Blick. Ja, und deswegen würde ich gerne mein neuestes Buch vorstellen hier, nämlich Zwei Welten, ein Team. Hier geht es um interkulturelle Kompetenz und wie sich Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zu einem guten Team finden können. Ja, das habt ihr ja auch in eurer Vision da stehen. Ich bin ja ein aufmerksamer Besucher. Dort steht nämlich, dass wir als Menschen aus unterschiedlichen Kulturen liebevoll miteinander umgehen wollen. Und ihr wollt zusammen ein gutes Team sein, aus den verschiedenen Kulturen und miteinander Reich Gottes bauen. Also schaut einfach mal nach diesem Buch. So, das Thema hat Sibylle ja schon angekündigt. Ja, sexualethische, verantwortliche Fragen. Ja, wie stehen wir als Christen zur Sexualität und einen kleinen Ausflug in die Ehe hinein. Das ist ja wirklich ein Seminarthema. Aber wir haben es schon gesagt, bei einem Seminar findet nicht jeder die Zeit zu kommen, aber beim Gottesdienst, da haben wir sie, ne? Da haben wir die ganze Gemeinde. Bitte? Ah, beim Gottesdienst haben wir die ganze Gemeinde und es ist ja ein wichtiges Thema. Ja, als Einzelner, als Person brauchst du deine Werte, mit denen du aufrechten Hauptes ja, in dieser Gesellschaft lebst. Und als Gemeinde braucht ihr eure Maßstäbe und ich kann mir vorstellen, dass unsere Predigt auch nochmal so Diskussions- und Beratungsgrundlage ja, für die Gemeindeleitung wird. Also Claudia und ich, wir werden uns jetzt bemühen, eine klare Exegese zu machen. Ja, und wenn du den Titel schon mal einblendest, ja, da haben wir es. Ja, und wir haben das Thema nicht genannt, was sagt die Bibel zu Sexualität und Ehe? Denn dann müssten wir ja einen Bogen machen, wa? Das ganze Alte Testament, reines Neue Testament, wir haben uns beschränkt auf Jesus und auf Paulus. Ja, und da haben wir schon genug Futter, ja, an diesen beiden Persönlichkeiten zu sehen, was sie sagen zu Sexualität. Ja, und wir wissen, wir leben heute in anderen Zeiten als damals. Jesus unter den Juden und Paulus unter den Römern und Griechen der heidnischen Welt. Ja, und das ist ja auch das Anliegen einer Exegese, dass wir uns einmal die damalige Zeit und Kultur anschauen und herausarbeiten, was die Worte Jesu und des Paulus für die Leute damals in ihrem Umfeld bedeuteten. Und das war eine heiße Zeit. Nicht, dass jemand denkt, wir leben in einer heißen Zeit, was sexuelle Werte betrifft. Das war eine heiße Zeit. Wir schauen also uns genau dieses Umfeld an, denn das war ja die ursprüngliche Zielgruppe. Ja, wir machen also eine Zeitreise und sind virtuelle Zuschauer. Und dann, B, fragen wir uns, was haben diese biblischen Worte uns heute in unserer Kultur zu sagen? Ja, und wir werden merken, wir haben zum Teil noch andere Fragen, als sie damals hatten, aber wir werden mal die universalen, klaren, göttlich inspirierten Aussagen, ja, wie Jesus sie gesagt und gelebt hat, wie Paulus es übernommen hat, das werden wir uns anschauen, aber mit einer guten Exegese. Und Claudia macht den Anfang, ich sage manchmal, sie ist mein wandelndes Lexikon, ja, Claudia macht den Anfang und gibt erstmal Einblick ja, in die Zeit um Jesus herum. Und dann später einmal dann, wenn den Apostel Paulus.
Gut, fange ich also mal an. Also sicherlich, Ebert hat gesagt, es war eine heiße Zeit. Allerdings war das in dem Römischen Reich, sah das anders aus als im Judentum. Und ich fange jetzt erst einmal mit dem Juden an, Thema Sexualität im Judentum. Ich weiß nicht, was dir einfällt, wenn du so an Juden denkst, das Thema Sexualität. Normalerweise, wenn man so Umfragen hat, fallen einem positive Dinge ein aus den Sprüchen oder aus dem Hohelied. Zum Beispiel, freue dich an der Frau deiner Jugend, ihre Brüste sollen dich alle Zeit sättigen und von ihrer Liebe sollst du dich berauschen. Ja, das steht auch in der Bibel, in den Sprüchen im Alten Testament. Oder im Hohelied, Sulamit sagte, küsse mich mit den Küssen deines Mundes, deine Liebe ist besser als Wein. In Klammern. König Salomo hat das ja geschrieben mit seinem großen Harem, Klammer zu. Ne? Aber auch aus alten jüdischen Schriften, und die Juden haben sehr viel niedergeschrieben, was dann später der Talmud war, wissen wir einiges über das Thema Sexualität. wobei es dieses Wort übrigens erst seit dem letzten Jahrhundert gibt. Also für die Juden, um es mal ganz kurz zusammenzufassen, wir haben ja hier nur eine begrenzte Zeit in der Predigt, für die Juden war Sexualität etwas Heiliges, etwas Gottgewolltes, gehörte allerdings ausschließlich in die Ehe. Und die Juden heirateten früh, Mädchen zwischen 12 und 13 Jahren und Jungs sollten mit 20 Jahren verheiratet sein. Und trotzdem so ein freies, selbstbestimmtes Leben, so als Mädchen oder Frau ganz besonders, wie wir es hier kennen in unserer Kultur, gab es damals nicht. Man wurde verheiratet. Aber noch mal einen Schritt zurück, wenn wir das gesamte Alte Testament zum Thema Sexualität durchforsten. Eberhard hat das ja gesagt, wir wollen uns auf Jesus und Paulus beschränken, aber ich will es nur mal mit wenigen Worten zusammenfassen. Dann finden wir jetzt, abgesehen von der Weisheitsliteratur, was ich ja am Anfang zitiert habe, nicht viel Vorbildhaftes in unseren Augen mit unserer Brille. Zum Beispiel, da wird Jakob eine falsche Frau untergeschoben, die er gar nicht heiraten wollte. Wir lesen auch von Vergewaltigung mit Todesfolge. Wir lesen sogar mehrfach, dass ein Vater seine jungfräulichen Töchtern Männer anbietet, um der orientalischen Gastfreundschaft gerecht zu werden. Wir lesen auch von Ehrenmord. Und wir können sehr häufig lesen, dass eine Frau einfach genommen wurde, erworben wurde durch Geldbeträge, ja, oder sogar geraubt wurde. Oder wir können auch lesen, dass sie durch eine Vergewaltigung zur Heirat gezwungen wurde. Das war mal so ganz kurz zusammengefasst aus dem Alten Testament. Sibylle hat schon erwähnt, dass wir im Bereich Ethik, besonders was die Team F Akademie betrifft, auch dieses Thema durchkauen. Und da müssen unsere Studenten alle Bibelstellen aus dem Alten und Neuen Testament durchlesen. Natürlich machen sie das in kleinen Grüppchen, wir tragen das zusammen. Und wenn sie dann aus ihren Gruppen kommen, also sie sind doch ganz schön geschockt, was so alles im Alten Testament steht. Und man hat den Eindruck, das betrifft die Zeit Jesu genauso wie zur Zeit des Alten Testamentes, dass eine Frau mehr Sache als Person war, über die man verfügen konnte. Ja, sie war tatsächlich mehr Sache als Person, sie war auch rechtlich unmündig, sie hatte schlichtweg zu gehorchen. Das heißt also, als Kind gehörte sie zum Eigentum oder zum Besitz oder zum Herrschaftsanspruch des Vaters. Und dann kam sie unter den Besitz, unter die Vormundschaft des Ehemannes, durch Bezahlung, mit einem Vertrag, ausgehandelt, mit orientalischer Manier. Ja, und starb ihr Mann, ging die Vormundschaft an den Sohn weiter oder an den Schwager weiter. Also sie selbst hatte keine Wahl. Sie musste immer irgendeinen Vormund haben. Allerdings muss man auch sagen, dass sie alleine auch gar nicht überleben konnte. Übrigens auch die Verlobung galt schon als verbindlich und konnte nur durch Scheidung wieder aufgelöst werden. Ich erinnere nur an Maria und Josef. Was war der Wert einer Frau? Bis zur Ehe die Jungfräulichkeit und dann die Geburt von Söhnen. Und wir lesen ja auch in dem Psalmen, Söhne sind eine Gabe des Herrn. So steht es ja wörtlich da. Und es gab einen ganzen Gesetzeskatalog, welche Pflichten sie zu erfüllen hätten, Mann wie Frau und besonders auch für die Frau, welche Körperteile eine Frau von ihrem älteren Mann zu waschen habe, wann Geschlechtsverkehr erlaubt ist und wann nicht. Also man kann alles nachlesen, das liest man in der schriftlichen oder auch in der mündlichen Tora. Alles juristisch geregelt, wie bei uns das BGB. Und nach jüdischem Gesetz, ich habe es vorhin schon gesagt, besiegelte der Geschlechtsverkehr die Ehe. Und natürlich ist vorehelicher Verkehr Unzucht. Undenkbar, zumindest was die Frauen betrafen. Und am männlichen Geschlechtsteil wurde ja auch die Beschneidung, das Bundeszeichen vollzogen. Das heißt, es war in gewisser Weise auch heilig und darf vor der Ehe auch nicht in sexueller Hinsicht Absicht berührt werden. Und deswegen wurde Masturbation auch als Sünde gesehen. Und was besonders wichtig war für die Juden ist, dieses erste Gebot, seid fruchtbar, oder das Gebot im ersten Buch Mose, seid fruchtbar und mehret euch. Das war den Juden sehr, sehr heilig, sehr, sehr wichtig. Und deswegen gab es auch erstens kaum unverheiratete Männer und auch die Pharisäer waren durchweg alle verheiratet. Übrigens, ein Mann konnte durchaus mehrere Frauen haben, sofern er sie versorgen konnte. Und vielleicht noch wichtig, eine Frau gehörte nicht ins öffentliche Leben. Am liebsten sah man es, dass sie es überhaupt nicht ihr Haus verließ. Wir können lesen im Talmud zum Beispiel das Leben eines frommes Mädchen. Ich war eine keusche Jungfrau und verließ nie die Schwelle meines Vaterhauses. Ja, also eine Frau wurde sehr zurückgedrängt und auch gerade, und jetzt sind wir bei der Zeit Jesu, viele Pharisäer zur Zeit Jesu verachteten Frauen. Für sie waren Frauen minderwertig, niedrige Wesen, schlechter Einfluss für die Männer, ohne Verstand, geistlich und sittlich minderwertig. So können wir es lesen. Zitat von einem Rabbi: Sprich nicht viel mit einer Frau, in Klammern die eigene auch eingeschlossen. Jeder, der viel mit einer Frau redet, zieht Unheil auf sich und ererbt am Ende die Hölle. Dazu muss man allerdings sagen, ja, eine Frau galt als minder bemittelt, minderwertig, ohne Verstand oder mit wenig Verstand, dass bis weit über das Mittelalter hinaus tatsächlich diese Meinung vorherrschte, dass Frauen tatsächlich niedrige Wesen seien, in dem Sinne, dass ihr Verstand sehr beschränkt sei. Deshalb bräuchte sie auch immer einen Vormund. Man grüßte die Frauen nicht damals, man sah sie nicht an, redete möglichst nicht mit ihnen, wie das Zitat schon sagte. Und die meisten Pharisäer waren auch der Meinung, dass Frauen Männer zur Sünde verführen würden, besonders zur sexuellen Sünde. Klar ausgedrückt heißt das, die Schuld für Ehebruch oder Ähnliches lag immer bei der Frau. Sie war die allein Schuldige. Und so konnte ein Mann seine Frau jederzeit auch wegen Nichtigkeiten einfach entlassen. Allerdings mit einem Scheidebrief. Und mit dem durfte sie und konnte sie und musste sie wieder heiraten. Ja, eine Ehefrau war immer Eigentum ihres Mannes. Und deshalb konnte ein Mann, und da müssen wir jetzt ein bisschen umdenken, wenn er mit einer anderen Frau sexuell verkehrte, seine eigene Ehe überhaupt nicht brechen. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, ein Mann schläft mit der Frau seines Nachbarn. Dann brach er in die Ehe seines Nachbarn ein, denn dem Nachbarn gehörte ja diese Frau, mit der er geschlafen hatte, und das war ein Eigentumsdelikt. Seine eigene Ehe brach er damit gar nicht. Also dieses Denken, dass man seine eigene Ehe bricht, gab es zu der Zeit gar nicht. Auch zu einer Prostituierten zu gehen, damit brach ein Mann gar keine Ehe, weder seine eigene noch jemand anderes. Auch mit einer jüdischen, nicht-jüdischen Frau zu verkehren, war auch kein Ehebruch. Denn offiziell heiraten konnten nur zwei Juden. Also es gab da schon sehr viele Irrungen und Wirrungen. Auf jeden Fall ist es wichtig zu wissen, wenn ein Mann mit einer anderen schlief, brach er nicht seine Ehe, sondern die des anderen Mannes. Und es ging nie um die Frau, es ging immer um den Mann, denn die Frau war Eigentum. Und damit sehen wir schon, dass wir nicht allein mit unserer Brille, mit unserer Sichtweise, mit unserem Denken an die Bibel herangehen dürfen. Erst wenn wir in die damalige Zeit so ein bisschen eintauchen, wird so manches viel, viel klarer. Und vor allen Dingen, was mich betrifft, dieses Verhalten Jesu Frauen gegenüber, ja, er redet mit Frauen, er spricht sie sogar an. Also das hat für mich wesentlich höheren Wert, wenn ich das weiß, wie das Denken der damaligen Zeit war. Und es fällt auf, dass Jesus ganz besonders mit Männern ins Gericht geht, wegen ihrer Einstellung Frauen gegenüber.
Jo, klar, da hast du schon mal einen sehr guten Einblick gegeben und man kann manches besser verstehen, wie Jesus sich verhalten hat, ganz bewusst und zeichenhaft. Aber wir bleiben beim Thema Sexualität. Was sagt Jesus zur Sexualität? Recht wenig. Aber was er sagt, sehr pointiert auf den Punkt bringen. Aber wenn wir eine Masse an Aussagen uns wünschen, die haben wir nicht. Wir haben einige wenige Aussagen, aber ich glaube, da stand die Luft still. Ja, zum Beispiel, ich muss mein Ding mitnehmen, ja, zum Beispiel haben wir das in der Bergpredigt. Dort, Matthäus 5, 27, ja, da ist der Beginn der Bergpredigt. Man nennt es die sechs Antithesen. Ja, und Jesus spricht hier die Pharisäer an oder seine Zuhörer an und sagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, Jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Gut, worauf Jesus hier anspricht, ist der Dekalog, ne? Tora, die 10 Gebote. Ihr wisst, ne, jeder fromme Jude kannte die 10 Gebote und Jesus spricht hier jetzt 2 der Gebote an. Ne? Das eine Gebot lautet? Du sollst nicht Ehe brechen. Und das 2. Gebot? Du sollst nicht begehren deines Nachbarns, deines nächsten Haus, Frau und so weiter. Können wir schon denken, was wir denken? Haus, Frau, Kühe und so weiter. Ja, da haben wir das Denken, was Claudia sagte, Frau gehörte zu dem Besitz. Ja, auf diese beiden Gebote spielt er an. Ja, und er nennt das Gesetz und dann sagt er, und ich sage euch, dieses Ich aber sage euch, ist nicht so schön klar übersetzt, weil das denken könnte, ach, Jesus sagt jetzt was ganz anderes. Nein, Jesus steht zu diesen Geboten, aber sagt, und ich sage euch jetzt, wie die richtige Auslegung ist, nämlich anders, als viele Pharisäer es sagen. Und dann bringt das auf den Punkt. Jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Was dachten, wenn man an Claudias Worte denkt, was dachten die Männer um ihn herum zu der Zeit darüber, Ehe brechen? Ja, wenn ich die Frau eines anderen wegnehme, dann habe ich die Ehe gebrochen. Nein, nein, sagt Jesus. Ja. Schon wenn du eine Frau begehrlich ansiehst, dann hast du schon in deinem Herzen die Ehe mit ihr gebrochen. Er pointiert das also, er bringt das auf die Spitze und vor allen Dingen, Jesus gibt den Männern die Verantwortung. Ne, dieses landläufige Denken, das ja bis weit in unsere Zeit so ist, die Frauen sollen sich mal anständig anziehen, ja, damit wir Männer nicht verführt werden. Ja, sie sind die Verführung. Das, nein, du achte auf deine Augen. Ja, und dann geht das ja noch weiter, ne? Vers 29, wer seine Bibel kennt, weiß, was da noch kommt. Ja, und wenn dein rechtes Auge dich zu Fall bringen will, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Das ist schon eine rhetorische Zuspitzung, die Jesus hier bringt. Ja, und seine Botschaft ist, was es auch kosten mag, die Sünde muss gestoppt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass wie deine Herzenshaltung aussieht. Deswegen habe ich das ja auch tiefschwarz dort gedruckt, auch bei dem nächsten Vers, den wir uns gleich anschauen. Jesus ging es immer wieder um die Haltung des Herzens. Ja, und mit Herz ist jetzt nicht allein die romantische Vorstellung gemeint, wie wir heute, sondern Herz im jüdischen Denken ist Zustand, Zentrum der Persönlichkeit mit Denken, Vernunft, Willen und Wünschen. Ja? Und Jesus sagt, achtet auf euer Herz. Und das haben wir dann auch in Matthäus 15, Vers 19. Wenn wir den Kontext anschauen, ist mal wichtig, die Verse davor zu sehen, da war gerade ein Streitgespräch mit den Pharisäern und seine Jünger, vielleicht ein bisschen verschreckt von dem Streitgespräch, sagen zu ihrem Meister, weißt du, dass du die Pharisäer mit deinen Worten sehr verärgert hast, Herr Meister? Ja, Jesus wusste das und gibt noch einen drauf. Ne? Da haben wir das nächste Zitat von ihm. Er hat denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Also wieder die Haltung des Herzens. Ja, und hier finden wir auch die beiden theologischen Begriffe. Ja, einfach zu deiner Information. Wir finden ja, für Unzucht das griechische Wort porneia, für Ehebruch das Wort moischeia. Das sollten wir uns rein sachlich theologisch einfach mal anschauen, was es bedeutet. Ne? Porneia, in unserer Bibel übersetzt mit Hurerei, Unzucht, Unmoral ist ein Sammelbegriff und meint jede Form von vor- oder außerehelichem Sexualverkehr. Das heißt also Ehebruch, Prostitution, unehelicher Sexualverkehr, Inzest, Sodomie oder Homosexualität. Das ist ein Oberbegriff, Porneia. Ja, und Moicheia, übersetzt mit Ehebruch, sind dann Einstellungen und Handlungen, die gegen das Liebes- und Treueverhältnis in der Ehe gerichtet sind. Ja, im Sinne Jesu sind dies alle Gedanken, Einstellungen und Verhaltensweisen, die die eheliche Einheit und Treue beeinträchtigen und zerstören. Ja, und auch wenn man unsere heutige moderne Zeit mal rüberblenden und an eheliche Untreue denken, wie beginnt sie meistens? Ja, in unserem Herzen. Ja, das Herzen hart werden gegeneinander. Ja, und das ist das Plädoyer Jesu. Damals, wie auch heute, achtet auf euer Herz. Sprüche 4, Vers 23, Jesus kannte die Weisheitsliteratur. Ja, was lesen wir denn dort? Mehr als alles, was man sonst bewahrt. Behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ja, das ist also die klare Botschaft Jesu. Und wenn ich das zusammenfassen soll, ja, die Haltung, die Gesinnung Jesu, ja, und auch all das andere schaue, ja, wie er mit Frauen umgegangen ist, wie er sich abgegeben hat mit den Verachteten, seine Worte, wie wir sie eben gelesen haben, ich meine, wir können sie sehr schön mit diesen drei, ja, Wertebegriffen umschreiben. Ja, Jesus plädierte für Reinheit in Gedanken, in der Tat, er plädierte für Treue. Aufgrund eurer Herzenshärtigkeit hat Mose erlaubt, ja, dass ihr euch scheiden lassen dürft. Er plädiert für Treue und Würde und Wertschätzung. Ich denke, das sind drei Begriffe, die wir aus der Gesinnung Jesu herauslesen. Und was haben wir dann in Philipper 2, Vers 5? Habt auch diese Gesinnung in euch, die in Christus Jesus war. Da könntest du dir jetzt Vorsätze fassen. Und sagen, Jesus folge ich nach. Und seine Haltung will ich in mir verinnerlichen. In ein Leben in Reinheit führen, in Treue und Würde und Wertschätzung dem anderen Geschlecht gegenüber. Guckt, in der Bibel steht nichts Direktes zu Selbstbefriedigung, Petting, Pornografie. Ja, das sind unsere heutigen Herausforderungen. So bei Ehevorbereitungsseminaren und ähnlichen. Ja, wie ist es denn mit Petting, wie ist es mit Pornografie und so weiter? Da steht nichts Direktes in der Bibel drin. Aber deine persönliche Antwort dazu findest du doch in der Haltung Jesu, oder? Pornografie. Kann sie Internetpornografie, ne, das Rumflippen auf den Seiten? Ist das vereinbar mit dem Werteprinzip der inneren Reinheit? Ist es vereinbar mit reinen Gedanken, reiner Haltung, einem reinen Blick? Ist es vereinbar mit Treue und der Würde und Wertschätzung anderen gegenüber? Ja, du siehst also unsere aktuellen, heutigen Herausforderungen. Ja, müssen wir an diesen universalen, zeitlosen, ja, Werten überprüfen und dann unseren klaren Weg gehen. Gut, das war Jesus. Ich sagte ja schon, Jesus ist kurz und präzise, wa? Klar, äußerst klar. Ja, gehen wir mal weiter zu dem Apostel Paulus. Der hat ja nochmal eine ganz andere Herausforderung in seiner Gemeindearbeit als Jesus. Und Claudia, du gibst wieder einen Einblick und ich gehe dann an die Bibeltexte ran.
Ja, wir werden uns jetzt mit Paulus beschäftigen. So mit dieser Frage, wie dachte man, das ist jetzt mein Part, wieder in dieser Welt, in der der Apostel Paulus Gemeinden gründete. Und wir werden uns nachher einen Text ansehen aus dem 1. Korintherbrief. Und deswegen möchte ich einige Gedanken zu dieser Stadt, um diese Gemeinde geht es ja, in Korinth, euch einfach mitteilen. Also Korinth, so ungefähr 2000 Kilometer per Segelschiff in Griechenland von Jerusalem entfernt. Das war eine ganz andere Welt als die des Judentums. Heiden, Ausländer, mit denen gab man sich als Jude normalerweise nicht ab. Und wenn ich mir so diese Stadt Korinth so vorstelle, diese Stadt Korinth war in ihrem weiten, weiten Umkreis und sicherlich vielleicht sogar bis nach Jerusalem hinaus bekannt für ihre Unmoral. Es gab so ein Sprichwort, das hieß, leben wie die Korinther oder Korinthern. Korinthern übersetzt heißt rumhuren. Also die Stadt war wirklich bekannt für die Unmoral und ich glaube, keine Frau hat ihren Mann gerne auf Handelszügen durch Korinther durchgeschickt. Wie sah das Leben dort aus in Korinth? Es gab über 20 Tempel in Korinth. Überhaupt war diese griechisch-römische Welt gespickt mit Tempeln überall. Und der bekannteste war der Aphrodite geweiht, der Göttin Aphrodite. Sie war die Göttin der Liebe und der Leidenschaft. Das sagt uns schon mal viel aus. Und dieser Tempel beherbergte Hunderte von Priesterinnen, die auch Tempelprostituierte waren. Das heißt also, Geschlechtsverkehr mit ihnen war ein heiliger Akt, eine Vereinigung mit den Göttern. Kultprostitution ist das Fachwort dafür. Und Priesterinnen waren anerkannte, gebildete Frauen. Man fragte sie auch um Rat. Man erkannte sie an ihrer Frisur, an ihrer Kleidung, an ihrer ganzen Haltung. Sie durften auch am öffentlichen Leben teilnehmen. Das durften andere Frauen nicht. Auch Homosexualität war in der griechischen Kultur weit verbreitet. Wer seine Bibel kennt, weiß, dass auch darauf angesprochen wird. Das war üblich und absolut kein Makel. Übrigens auch als Lehrer-Schüler-Verhältnis. Und der Philosoph Platon beschrieb diese Liebe als, ich zitiere, die schöne Form der Knabenliebe. In seinem Werk Das Gastmahl können wir das lesen. Also all das können wir auch in zeitgenössischer Literatur, die ja teilweise noch erhalten ist, besonders von den Philosophen, und auch aus dem Neuen Testament herauslesen, dass es Homosexualität sehr üblich war. Was man damals nicht kannte, so nebenbei gesagt, war eine gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft. Es war eine patriarchalische Welt bei den Juden und bei den Griechen, bei den Römern. Und Söhne waren wichtig. Sie waren das Staatssymbol, sage ich mal, eines Römers bzw. Griechen. Und dafür brauchte man Ehefrauen. Sex lebte man woanders aus. Auch Sklaven gab es in dieser griechisch-römischen Welt. Kriegsbeute. Männliche wie weibliche Sklaven und Sklaven war man mit Haut und Haaren. Eigentum und auch Befriedigungsobjekt. Und sich als Mann, wohlgemerkt, eine Geliebte zu halten, also eine Konkubine, das war normal und nicht anrüchig, oftmals von der eigenen Ehefrau bezahlt. Also viele griechisch-römische Männer hatten neben ihrer Ehefrau eine Geliebte. Wie gesagt, die Ehefrau ist da, um rechtmäßige, legitime Söhne zu gebären. Ja, übrigens auch Kirchenmänner, selbst Päpste hatten Konkubinen und Kinder von ihnen, die sogenannten Bastarde. Der Philosoph Demosthenes sagte, er lebte 350 vor Christus ungefähr, also schon vor Christus, Geliebte haben wir zum Vergnügen, Ehefrauen, um rechtmäßige Kinder zu zeugen. Das war das Denken. Also es war eine stark sexualisierte Welt. Wenn wir, Eberhard hat das am Anfang schon gesagt, wenn wir an heute denken und das vergleichen, also schon damals war es mit unserer Brille gesehen schlimm. Angefangen von Kult, Prostitution über Sklavenhaltung bis hin zur Homosexualität. Übrigens, Homosexualität ist für einen Juden undenkbar. Ja, aber einen besonders starken Einfluss, auch zur Zeit oder besonders zur Zeit des Apostel Paulus, hatten die griechischen Philosophen. Ihre Schriften waren ja bekannt, sie wurden öffentlich diskutiert, können wir so in der Apostelgeschichte auch herauslesen. Sie wurden in den Schulen gelehrt und gelesen. Auch der Apostel Paulus kannte sie, diskutierte mit ihren Anhängern. Und viele Philosophen sahen die Sexualität als etwas Negatives, etwas Schmutziges, etwas, was man durchaus bekämpfen müsse. Sexualität? Nee, nein, danke. Askese? Ja. Wir wissen übrigens auch, dass sich fromme christliche Männer freiwillig kastrierten, für Gott, um nicht sexuelle Gedanken zu haben. Übrigens undenkbar für die Juden. Und ein prägender Philosoph, ich bleibe bei den Philosophen, war Aristoteles. Allgemein bekannt, wird auch noch heute in den Schulen gelehrt. Sein Frauenbild prägte die junge Gemeinde. Über Jahrhunderte übrigens. Er sagte, eine Frau ist ein unvollständiges Wesen, ein deformierter Mann. Nur der Mann allein ist vollständig, von Natur aus überlegen. Ja, das Frauenbild sah leider ähnlich aus wie bei den Juden. Man dachte, die Frau ist nicht vollständig, dachte man, auch vom Verstand her. Ja, also auch in diesem Teil der Welt galten Frauen als minderwertig, hatten kaum Rechte. Es wurde absolute Treue und Gehorsam von Frauen erwartet und darauf hatte zuerst der Vater und später der Ehemann zu achten. Und wenn sie das nicht tat, hatte er sie auch zu bestrafen. Aber es gab unter den Philosophen auch andere Richtungen, die die anders dachten, andere Lebensauffassung. Da gab es zum Beispiel den Philosoph Epikur. Er erklärte, die Lust ist das höchste Gut des Menschen. Sinn des Lebens, Quelle der Erkenntnis. So nach dem Motto, genieße das Leben. Allerdings wird unter Lust nicht nur Sexualität verstanden, sondern allgemeine Lebensfreude, Lebenslust, alles, was dir gut tut. Interessant ist auch, sie glaubten nicht an ein Leben nach dem Tod. Und dann kann man auch leicht sagen, genieße halt das Leben. Und dann gab es absolut gegenteilige Meinungen, zum Beispiel die Stoiker. Sie glaubten übrigens an ein Leben nach dem Tod. Für sie sind Geist und Seele unsterblich, aber der Körper ist vergänglich und er ist auch schlecht. Also er hält sowieso Geist und Seele gefangen. Und dann ist es auch egal, was ich mit dem Körper mache. Völlerei, Unzucht sind halt nur körperlich. Und wenn ihr eure Bibel kennt oder vielleicht mal nachschlagt, in Apostelgeschichte 17, mit den Anhängern dieser beiden Strömungen, Stoikern und Epikureern, diskutierte der Apostel Paulus. Er kannte sie also. So, und jetzt stellt euch mal die Gemeinde dort in Korinth vor. Dort gab es erstens die kleine Partei, und es war eine kleine Partei der Judenchristen mit ihren vielen jüdischen Geboten, mit ihren Wertmaßstäben, die sie übrigens nach wie vor auch als Christen aufrechterhalten wollten. Und dann gab es vielleicht so die Gegenpartei, die Heidenchristen mit ihrem so ganz anderen Umfeld, die sich auch auf bestimmte Philosophen beriefen. Und die Christen dort hatten so viele Fragen. Lest mal den Korintherbrief. Sie wollten sich zum Beispiel für ihre toten Verwandten taufen lassen. Es gab Unzucht, es gab Blutschande, das heißt, dass jemand die Frau seines Vaters hatte. Oder vielleicht auch als Gegenbewegung zur Tempelprostitution oder überhaupt zur Sexualität gab es christliche Männer, die keine Frau anrühren wollten, in Klammern ihre eigene, wohlgemerkt eingeschlossen. Oder sie wollten aus diesem Grund ehelos bleiben. Und diese Problematik, Askese auf der einen Seite und Unmoral auf der anderen Seite, finden wir ganz, ganz deutlich im ersten Korintherbrief aufgezeichnet. Alles ist erlaubt, sagten die einen. Nee, am besten gar keine Frau berühren, sagt die anderen. Denn richtig heilig ist man ohne Sex. Stichwort Zölibat. Tja, woher sollen wir die Maßstäbe nehmen? Der Apostel Paulus hat es nicht leicht. Es gab noch kein Evangelium, dürfen wir nicht vergessen. Wir haben eine Grundlage. Es gab noch keine Briefe von Paulus. Ich glaube, es war nicht einfach für den Apostel Paulus, dort Gemeinde zu bauen.
Hast du wieder ganz exzellent gemacht, Claudia. Nämlich mit dem Wissen, was du eben gerade eingespeichert hast, wirst du jetzt den Bibeltext aus dem Korintherbrief wirklich anders verständnisvoller lesen können. Und wir bleiben ja auch jetzt bei dem Korintherbrief. Gleich vorneweg gesagt, der Korintherbrief ist also ein besonderer Brief, ein wichtiger Brief. Er ist, das muss man sich jetzt merken, jetzt weniger eine dogmatische Lehrabhandlung, wie wir es vielleicht beim Römerbrief sehen. Ein sehr lehrmäßiger Brief ist der Römerbrief. Der Korintherbrief ist ein Antwortbrief auf die brennenden Fragen der Korinther. Das liest man immer wieder heraus, auch damit, dass Paulus so einige der Korinther zitiert mit ihrer irrigen Meinung, ja, und es dann richtig stellt. Das werden wir jetzt auch gleich bei diesem Text sehen. Ja. In 1. Korinther 6 bekommen wir sofort Einblick, ja, in das bunte Gemeindeleben. Und Paulus führt dort ein und sagt, oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Ja, Ungerechte in dem Sinne, die sich nicht an Gerechtigkeit, das heißt also an Gottes Ordnungen halten, für die werden das Reich Gottes nicht ererben. Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige, Pornos, ne, das ist ja Oberbegriff, der Sammelbegriff, wie ich schon gesagt habe, noch Götzendiener, Ehebrecher, Moichos, ne? Ehebrecher, Moichos, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind doch einige von euch gewesen, oder? Dann schaut mal so in die Runde. Aber ihr seid reingewaschen. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden, Halleluja, durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. So, na jetzt schaut euch mal so den kulturellen Hintergrund an. Oi, 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 oi. das ist ja ein Gemeindebild, ne, was wir dort so sehen. Also, das seid ihr gewesen, ne, das ist so die Mischung. Also Gemeindestunden und die werden nicht einfach gewesen sein, bei dem Hintergrund dort. Was mir noch auffällt ist, ja, dass wir hier Unzucht, Ehebrecher, Knabenschänder, ja, in einem Atemzug, mit Kommas nur getrennt, mit Geizigen, Lästerern, Trunkenbolden genannt wird. Ne? Also in unserem traditionellen Denken sind sexuelle Sünden manchmal so schlimm. Aber wenn jemand geizig ist, ne, dann schaut man halt drüber hinweg. Ja? Oder wenn jemand ein sehr loses Mundwerk hat, ja? Also das Lästern kann ja auch ganz schlimm sein, schaut man drüber hinweg. Das ist ein ganz interessanter Einblick, ja? Dass das hier alles so genannt wird. Ja? Und die tolle Botschaft ist ja, ja, dass man rein werden kann und dass Neuanfang möglich ist, oder? Das bescheinigt ihr seinen Gemeindemitgliedern. Ja, solche sind einige von euch gewesen. Ja, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus und durch die Kraft des Heiligen Geistes. So, das können wir mitnehmen. Und dann geht Paulus weiter in dem Text. Ja, wer seine eigene Bibel hat, nimmt sie jetzt raus und guckt dort hinein. Ist die Schrift euch groß genug? Ja, wir müssen uns das heute mal gefallen lassen, dass wir mal einen Text länger lesen. Ne? Vielfach sind wir ja Predigten gewohnt mit Versfragmenten. Und es ist immer gut und richtig, Text zu lesen. Ja, wenn ich einen Brief bekomme, lese ich auch nicht heute einen Satz und morgen wieder einen Satz und nächste Woche den nächsten Satz aus dem Brief, sondern ich nehme den Brief und lese ihn von vorn bis hinten, oder? Das ist das ganz Natürliche. Also nehmen wir uns auch mal den Text hier vor. Und wenn ich ihn jetzt in einem Rutsch vorlese, ja, dann denk an das, was Claudia gesagt hat. Hier werden sofort einige Lichter aufgehen, wenn ich jetzt lese. Okay, ich habe da etwas in Kursiv. Ja, und dieses Kursive zeigt uns, hier zitiert Paulus einige Vertreter der Gemeinde und widerlegt es. So, das müssen wir sehen. Es ist wie ein Dialog, ein schriftlicher Dialog. Ja, alles ist mir erlaubt. Ein Zitat von einigen Korinthern. Wer so redet, schreibt der Apostel Paulus, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dorthin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Paulus auch unter anderem geschrieben hat, zur Freiheit seid ihr berufen. Ne? Ja, aber ich darf es nicht missbrauchen und ich darf mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Wenn er zurückdenkt an Claudia, das war doch so eine Gruppe, ne, das war doch so eine Gruppe der Philosophen. Welcher Philosoph steckt dahinter? Kriegt das jemand eben noch schnell zusammen? Welcher Philosoph hatte das gesagt? Ausgenannt, Christensternchen. Wunderbar. Epikur, ne? Epikur war das. Das waren die, ja, die Epikur anhängen. Und dann geht es weiter. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral, für Porneia da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns von den Toten auferwecken und unsere Körper wieder lebendig machen. Ja, das ist der Auferstehungskörper. Der Körper hat einen Wert. Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten, einer Porno einlassen, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Lebens ausmacht? Bitte? Dass ein Teil seines Leibes ausmacht und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. Überleg doch einmal. Wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm und sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unreinheit verleiten. Luther bringt es sehr drastisch. Er sagt, flieht Porneia. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. So, langer Text, ja, aber von dem, was Claudia gesagt hat, könnt ihr einiges einordnen. Zu den ersten Versen haben wir gesprochen. Aha, das waren die Vertreter des Epikur. Ja, und wenn wir dann Vers 13 uns nochmal anschauen, ja, dieser lockere Spruch, das Essen ist für den Magen da, der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Das war eine gängige Meinung einer Gruppierung. Der Körper ist unwichtig. Ja. Letztlich kann ich mit dem machen, was ich will. Er ist fürs Essen da, er ist für Sexualität da. Da mache ich nichts weiter falsch, da kann ich mich nicht versündigen. Und dagegen geht dann Paulus an, wenn wir von Vers 15 das durchgehen. Ich lese nicht noch einmal vor, aber wir haben es ja im Bild. Und ich meine, dass Paulus hier zwei Dinge stark betont, die auch für uns heute aktuell sind. Einmal betont Paulus die Ganzheitlichkeit der Sexualität. Ja? Das haben wir in diesen Aussagen, dass der Körper für den Herrn da ist und dass ich mich nicht mit dem Körper einer Porne vereinen soll. Er spricht hier von der Ganzheitlichkeit der Sexualität. Es ist nicht einfach ein körperlicher Akt oder ein biologischer Vorgang. Es ergreift den Menschen im Kern seiner Persönlichkeit. Wie soll ich das sonst deuten, wenn er sagt, er wird eins mit ihr? Also er spricht hier von der Ganzheitlichkeit der Sexualität, wie übrigens moderne Sexualtherapeuten es heute auch so sagen. Ja, es ergreift die Menschen ganz. Und ich habe auf mich zu achten. Ja, und der zweite Gedanke, Vers 18 spiegelt ihn wieder. Paulus betont, der Mensch hat Autorität, Macht über seine sexuellen Antriebe. So, das lesen wir auch, wenn Paulus sagt, lasst euch nicht verleiten oder Luther übersetzt, flieht Pornäa, dann traute er es den Menschen zu, dass sie über sexuelle Antriebe Autorität haben. Mit Jesus erst recht. Dass ich wie Jesus rein und treu einen Weg gehen kann. Der Mensch hat Macht über die Autorität. Ja, und dann ja, diese Betonung, ja, wir kennen vielfach diesen Vers, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Ja. Wir nicken einfach, ja, so ist es halt, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Aber für jemanden, der aufgewachsen ist mit dem Denken, der Körper ist nichts. Das Geistige ist wichtig, nach dem habe ich zu streben. Ja, der Körper ist das Gefängnis meiner Seele, ich muss mich befreien von dem Körper. Der taugt nichts. Ja. Und was Paulus hier für eine Gemeindelehre bringt, kannst du dich hineinversetzen? Auf einmal wird hier gesagt, hör mal, es ist anders. Der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Also er wird geachtet. Der Heilige Geist wohnt in dir. Der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn ich, ähnlich wie bei Jesus, ja, hier die Hauptbotschaft des Apostel Paulus zusammenfassen möchte, jetzt in zwei Thesen, Er hat dieser Satz, der Körper gehört dem Herrn. Und der zweite Satz ist, fliehe Pornäa. Das ist doch universal, zeitlos. Das ist die Botschaft Gottes. Ja. Mach dir Gedanken darüber. Mein Körper gehört dem Herrn, was damit zusammenhängt. Und auch, dass man dann ja, in Reinheit lebt. Okay. Noch einen Text mute ich euch zu, aber das ist der letzte. Ja, es geht gleich weiter, das nächste Kapitel. Da haben wir 1. Korinther 7 und da spricht Paulus zu Sexualität in der Ehe. Ich nehme jetzt die NGÜ-Übersetzung, ist eine feine Studienbibel, kann man gut mitarbeiten, NGÜ-Bibelübersetzung. Ja, und dort lesen wir, wie Paulus schreibt, kommen wir nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Guckt, ne, das ist ein ganz deutliches Beispiel dafür. Der Korintherbrief ist ein Antwortbrief auf drängende Fragen der Korinther. Kommen wir nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Ihr sagt, Doppelpunkt. Es ist das Beste, wenn ein Mann überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat. Aha, hat Claudia davon gesprochen, ne? Diese unterschiedlichen Gruppen. Eben Kapitel 6 hatten wir die, die meinten, alles ist erlaubt, der Körper taugt nichts, kann mit ihm machen, was ich will. Und hier haben wir die andere Gruppe in der gleichen Gemeinde übrigens, ne, in der gleichen Gemeinde, ja, wo so einige Vertreter sagen, liebe Leute, das Beste ist, das Reinste, das Heiligste, das Gottwohlgefälligste ist, wenn ein Mann überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mit einer, auch mit seiner, mit einer Frau hat. Ja, und darauf geht Paulus ein. Und dann sagt er in Vers 2, meine Antwort darauf lautet, wegen der Gefahr sexueller Unmoral soll ein Mann die eheliche Beziehung mit seiner Frau pflegen und eine Frau soll die eheliche Beziehung mit ihrem Mann pflegen. Der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern und genauso wenig darf sich die Frau ihrem Mann verweigern. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen. Es sei denn, ihr beschließt gemeinsam eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen. Sonst könnte euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwerfallen würde, euer sexuelles Verlangen zu kontrollieren. Versteht mich nicht falsch. Was ich hier über zeitweilige Enthaltsamkeit sage, ist ein Zugeständnis an euch. Das Wort Zugeständnis ist ein bisschen scharf. Andere Übersetzungen, wie Neues Leben sagt, ist eine Empfehlung an euch. Finde ich schöner formuliert. Kann man auch vom Grundtext so ableiten. Was ich euch über zeitweilige Enthaltsamkeit sage, ist eine Empfehlung an euch und nicht etwa eine Vorschrift. Am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere. Den Unverheirateten und den Verwandten rate ich, ehelos zu bleiben, wie ich es bin. Das ist das Beste für sie. Fällt es ihnen jedoch schwer, ihr Verlangen zu beherrschen, dann sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen verzehrt zu werden. Also ich lese einmal hier heraus, Paulus ist ein einfühlsamer Seelsorger. Er wird manchmal so ruppig dargestellt, auch in der Theologie, aber hier, wie er sagt, das ist keine Vorschrift. Ich gebe euch eine Empfehlung. Ja, das ist mein Rat. Ich wünschte mir, ja, wenn Paulus hier sagt, ich wünschte mir, dass dass also die Unverheirateten und Verwitweten ehelos bleiben, wenn er sich an diesem Vers sagt, ja, dann meint er damit, ja, für die aktuelle Zeit, nämlich der Christenverfolgung, die kurz davor stand, dass er sagt, jetzt in dieser Zeit, wo alles drunter und drüber geht, wo schwere Zeiten auf uns zukommen, das sagt er dann im Vers 26, da erachte ich es für besser, wenn ihr so bleibt wie ich. Aber er spricht hier nicht das Zölibat an erste Stelle. Ja, und wenn wir den Text hier noch einmal von oben durchgehen, ja, da ist einmal die Meinung einer gewissen Gruppierung und dann die Antwort des Apostel Paulus, ja, und auch für das damalige, ich würde mal beinahe sagen, Männerdenken, auch so wie Claudia es dargestellt hat, ist das, was Paulus hier sagt, ganz schön revolutionär, ne? Ja, nicht die Frau verfügt über ihren Körper, lesen wir in Vers 4, sondern der Mann. War Männern schon immer klar, ne? Dass der Mann über den Körper seiner Frau verfügt. Aber dann geht es weiter. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Man muss den Satz also zu Ende lesen. Ja, wofür Paulus hier plädiert, ist eine positive Haltung zur Sexualität in Gleichwertigkeit. Das galt für die Christengemeinde. Und das war in der Bevölkerung, das Denken war anders. Ja. Keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen. Es sei denn, ihr beschließt gemeinsam. Ja. Was Paulus hier sagt, redet miteinander über Sexualität. Das ist ja bis heute ein Tabuthema, dass ein Ehepaar aufrichtig, liebevoll über sexuelle Bedürfnisse spricht. Paulus sagt das hier. Ja. Kommt zu einer Übereinkunft, redet darüber. Ja. Sexualität ist etwas Positives. Ja, da sind die Versuchungen von außen. Aber deswegen sollt ihr ja auch aufeinander achten als Ehepaar. Ja, das sind seine Worte, die er hier bringt. Ja, und dann sein abschließender Satz hier. Ja, aber fällt es ihnen schwer, ihr Verlangen zu beherrschen, dann sollen sie heiraten. Aus diesem Satz lesen wir die Haltung des Apostel Paulus herein. Ja, Sexualität gehört in die Ehe hinein. Manch einer fragt, wo steht das genau in der Bibel? Ja, dass Sexualität in die Ehe hinein gehört. Hier haben wir das, solch einen Satz, der uns das sagt, dass wenn es schwerfällt, das Verlangen zu beherrschen, dann sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfüllten Verlangen verzehrt zu werden. Also auch hier, Paulus, seine Hauptbotschaft, ich finde die Hauptbotschaft des Paulus hier in dem Text hier zur Sexualität in der Ehe, ist doch das, was wir in Philipper 2 lesen, oder? Ja, jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das betrifft das ganz allgemeine Leben, das Zusammenleben, aber auch unser Thema, auch das Thema Sexualität, dass man da füreinander da ist. Und das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Tja, wenn wir auf die schauen, ja, dann haben wir wieder diese drei Stichworte: Reinheit, Treue, die Würde des anderen Menschen achten. Da sind wir wieder bei der Gesinnung Jesu. Und wenn wir jetzt noch in ein Lobpreislied reingehen, miteinander, ja, dann, bevor die Folie weggeht, versucht ihr mal die drei Stichworte zu merken: Reinheit, Treue, Würde. Was hältst du davon, wenn wir jetzt so singen und du das einfach mal Jesus zusprichst? Ja, Jesus, dir will ich folgen. Du bist mein Vorbild. Ja, und ich möchte wie du, Jesus, in Reinheit, in Treue, in Würde leben.